Was ist dein wahres Angesicht vor deiner Geburt? Was ist dein wahres Angesicht vor deiner Geburt? Was ist dein wahres Angesicht vor deiner Geburt? Das ist die kürzeste Version eines berühmten Korans. Manchmal wird es auch mit Was ist dein ursprüngliches Angesicht vor deiner Geburt? Oder noch ganz anders übersetzt. Aber zu diesen anderen Übersetzungen komme ich im weiteren Vortrag nochmal. Im Grunde ist das Ganze ein Zitat aus dem Koran Nummer 23, aus dem Fall Nummer 23 vom Mumunkan, das wir auf dem letzten Session schon behandelt haben. Das Koran, das lautet, denke weder gut noch böse. Als der Zen-Meister Huineng, oder auf Japanisch Eno, das vor 1300 Jahren aussprach, also diese Frage, da war die Frage noch absurder als heutzutage. Denn heutzutage, im aufgeklärten 20. und jetzt ja 21. Jahrhundert, da sagen wir natürlich, ja, unser Angesicht vor unserer Geburt, klar, das kennen wir alle. Lennart Nielsen, ein Kind entsteht, ich weiß nicht, ob das alle von euch kennen, da ist ja mit einer Spiegelung der Gebärmutter kann man dort die ganzen Entwicklungsstufen eines Kindes im Bauch sehen. Fotos, also wir wissen ganz genau, wie jede Minute eines entstehenden Kindes im Bauch aussieht. Und deswegen, um hier von vornherein keine Verwirrung aufkommen zu lassen, stelle ich dann immer eher die Frage, was ist dein wahres Angesicht oder dein ursprüngliches Angesicht vor der Geburt deiner Eltern? Und da gibt es kein Bildband von, garantiert nicht. Also ein typisches Zen-Paradoxon. Man könnte natürlich auch sagen, es ist ein Lebensparadoxon. Denn es ist ja das Paradoxe an sich in unserem Leben. Nämlich das Unvorstellbare, dass das, was hier zu euch redet, dass es das irgendwann noch gar nicht gegeben hat. Und das, was jetzt zuhört, dass das bald nicht mehr sein wird. Ich könnte es natürlich ein bisschen charmanter formulieren, dass das, was hier dass ich, der zu euch rede, dass der bald nicht mehr sein wird und dass ihr irgendwann noch nicht gewesen seid. Das ist natürlich klar, sagt jeder von euch. Ne? Klar, wir wissen das, dass wir irgendwann aus dem Nichts entstanden sind und dass wir irgendwann wieder ins Nichts verschwinden. Das ist doch eine Binsenweisheit. Und trotzdem denke ich, dass diese Binsenweisheit eines unserer schwierigsten Probleme überhaupt oder das schwierigste Problem überhaupt in unserem Leben ist, denn wir können uns vom Verstand aus her nicht wegdenken. Das macht unser Verstand einfach gar nicht mit. Früher konnten wir unseren Verstand, also früher meine ich vor einigen 100 oder 1000 Jahren, konnten wir unseren Verstand damit beruhigen, dass wir ja nicht wirklich aus dem Nichts entstanden sind und dass wir nicht wirklich in ein Nichts verschwinden. So wisst ihr alle, in China gab es ja den Kaiser, der die Terrakotta-Armee mit ins Grab genommen hat, damit, unter der Vorstellung, dass er in seinem, nachdem er gestorben ist, ja offensichtlich noch eine Armee braucht, die ihn irgendwie beschützt. Und wir hier im Westen hatten die Vorstellung oder haben die Vorstellung einer unsterblichen Seele, in Indien die Vorstellung des Atman. Und vielleicht würde heutzutage noch ein Christ oder ein Hindu heute noch antworten, ist doch klar. Mein wahres Angesicht vor meiner Geburt ist meine unsterbliche Seele oder mein unsterbliches Atman? Was würdet ihr antworten auf die Frage, was ist euer wahres Angesicht vor eurer Geburt oder vor der Geburt eurer Eltern? Diese Frage hat natürlich im Zen dann große Wellen geschlagen und es ist immer wieder gefragt worden. 300 Jahre später nach Eno fragt zum Beispiel ein Mönch, was ist das ursprüngliche Gesicht? Und der Zen-Meister Sekiso, der antwortet, wenn ein einziges Wort herauskommt, nicht einmal eine vierspännige Kutsche könnte es einholen oder ein Vierergespann. Heutzutage würde man sagen, wenn ein einziges Wort herauskommt, nicht einmal ein Porsche würde es einholen. Deshalb halte ich jetzt auch am besten meinen Mund, denn bevor ich etwas herausgeblubbert habe, verwirrt es alle ja nur. Andererseits, diese Koransammlung, aus der ich das eben mit dem Porsche zitiert habe, die hat den schönen Namen Sammlung verwirrender Kletterpflanzen. Also Koans soll uns verwirren, um unseren Verstand sozusagen durcheinander zu bringen. Und deswegen nehme ich mir jetzt auch das Recht heraus, euch weiter mit meinen Worten zu verwirren über euer wahres Angesicht. Grundsätzlich mit dem wahren Angesicht, es geht ja nicht offensichtlich dabei um etwas wie eine Seele oder etwas, was beständig ist, etwas Unsterbliches. Denn dann könnte man ja was dazu sagen, dann könnte man sagen, die Seele. Und man könnte also das Wort äußern und man wäre nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt, dass nicht mal einmal ein Porsche diese Wirklichkeit einholen könnte. Was ist also euer wahres Angesicht? Was ist euer wahres Angesicht vor eurer Geburt? Zum Glück ruft jetzt keiner was dazwischen. So kann ich dann berichten, was der Meister Funyo, auch aus der Koan-Sammlung mit den verwirrenden Kletterpflanzen, was der darauf antwortet. Denn er wird auch gefragt, was ist das wahre Angesicht? Und er antwortet, du willst wissen, was richtig und falsch ist? Dein wahres Angesicht ist genau vor dir. Natürlich nicht auf der Bodendiele vor euch, auch wenn das manchmal interessant ist, was da zu sehen ist. Und ich bin auch nicht euer wahres Angesicht. Wundert euch nicht, wenn ich das so sage. Es gibt auch im Zen manchmal Zen-Schüler, die denken, dass sie das wahre Angesicht in dem Zen-Meister zu finden ist oder in irgendeinem Guru. Und es ist in der Spiritualität nämlich anders als in der Physik. In der Physik heißt es ja, die Beleuchtung nimmt im Quadrat der Entfernung ab. In der Spiritualität, da habe ich immer das Gefühl, die Erleuchtung nimmt mit dem Quadrat der Entfernung zu. Das heißt, Entfernung räumlich oder zeitlich, je weiter jemand weg ist oder je weniger wir von ihm wissen, desto erleuchteter kommt er uns vor. Insofern habe ich natürlich gar keine Chance, bei meiner Frau natürlich noch weniger als bei euch, euch vorgaukeln zu können, dass ich das wahre Angesicht vor der Geburt der Eltern wäre. Und natürlich ist es so, das wisst ihr auch, ihr müsst bei euch selber suchen, nicht woanders. Wir müssen also tief in uns graben. Dann wird sich unser wahres Angesicht schon zeigen. Tief in uns graben, tief wahrnehmen, spüren. Aber haben wir das nicht alles schon getan? Machen wir das nicht schon seit vielen Jahren, seit vielen Stunden auf dem Sitzkissen? Immer dieses, was ist denn wirklich das Wahre? Was ist die Essenz vom Zen? Was ist das wahre Angesicht? Wo ist meine Buddha-Natur? Und da stoßen wir eben schnell auf diese Schwierigkeit, die ich ja eben auch schon erwähnt hatte, dass wir nämlich unseres eigenen Bewusstseins bewusst sein sollen. Das ist dieses, nehmen wir mal das ganz einfache Beispiel beim Atemzählen. Also wir zählen Atem, ich atme ein und ich weiß, ich bin mir bewusst, dass ich einatme. Ich atme aus und ich weiß, dass ich ausatme. Eins und so weiter. Ich atme ein und ich weiß, dass ich einatme. Sieben. Ich atme aus und ich weiß, dass ich ausatme. Sieben. Und dann zischt plötzlich so ein Gedanke durch unser Bewusstsein. Ah, ich zähle, ich bin bei sieben angekommen. Und ich meine nicht diesen ganz einfachen Fall, wo wir dann sagen, toll, ich bin schon wieder bei sieben angekommen. Da ist es klar, dass wir raus aus der Konzentration sind, dass wir nicht mehr beim Atemzählen sind, sondern schon wieder beim Bewerten. Aber ich meine dieses ganz subtile Hervorstechen dieses Gedankens. Dieser siebte Atemzug, der fällt mir besonders auf. Oder der achte Atemzug. Oder der fünfte. Und dann kommt der Gedanke, habe ich denn die vorigen Atemzüge nicht so wahrgenommen? Und geht es nicht darum, jeden Atemzug als etwas Besonderes oder gerade auch jeden Atemzug als etwas ganz Normales wahrzunehmen und nicht auf irgendeinem Atemzug besonderes Augenmerk zu legen? Und allein bei diesem Atemzählen wird uns schon deutlich, wie schwierig es ist, uns zu beobachten, uns dessen bewusst zu sein, was wir tun. Und uns nicht dessen bewusst zu sein, dass wir uns bewusst sind, was wir tun. Das ist ja dieses Problem. Und wenn es schon beim Atemzählen so schwierig ist, uns wirklich ohne was Besonderes uns dessen bewusst zu sein, dass wir atmen, uns einfach nur dessen bewusst sein, ich atme ein, ich atme aus, ohne dem irgendeine besondere Bedeutung zu geben, aber auch nicht ohne dem keine Bedeutung zu geben, sondern es einfach so sein zu lassen, wenn es da schon so schwierig ist, wie viel schwieriger ist es dann, unser wahres Angesicht zu erforschen? Dann trennt sich dann unser Bewusstsein und unser untersuchendes Bewusstsein nicht sofort von dem zu untersuchenden Bewusstsein. Und haben wir damit nicht automatisch so eine Dualität? In der Physik kennen wir das ja auch, dass das untersuchende Instrument schon den Versuchsaufbau so verändert, dass man das untersuchende Mikroelementarteilchen schon wieder beeinflusst hat und man es gar nicht mehr wahrnehmen kann, so wie es wirklich ist. Und so auch hier. Und das zeigt uns einfach, dass wir mit dem verstandesmäßigen Erforschen nicht weiterkommen können. Also mit dem verstandesmäßigen Erforschen unseres wahren Angesichts vor der Geburt unserer Eltern werden wir nicht weiterkommen. Meister Rinzai, das ist ja unser Urvater unserer Rinzai-Richtung, Rinzai sagt, Jünger des Weges, also das sind wir, Jüngerinnen des Weges, Jüngerinnen und Jünger des Weges, für den Buddha-Dharma ist keine Mühe nötig. Ihr müsst nur normal sein und nichts tun. Den Darm entleeren, urinieren, euch ankleiden, essen und euch niederlegen, wenn ihr müde seid. Das habt ihr natürlich schon mal gehört und ihr habt es auch schon gewusst. Alles, was ihr tut, offenbart euer wahres Angesicht und euer wahres Selbst und eure Buddha-Natur, eure Buddha-Dharma. Das sind alles im Grunde die Bezeichnung für das Gleiche. Wahres Angesicht, Buddha-Natur, wahres Selbst. Denn wie soll sich eure Buddha-Natur zeigen, wenn nicht durch euch selbst? dadurch, wie ihr euch verhaltet, wie ihr seid. Das sagt sich sehr leicht und das ist beim Samu manchmal auch ganz leicht möglich. Das hängt von der Art des Samus, also von dem achtsamen Tun, was wir ja heute Nachmittag für eine Dreiviertelstunde praktizieren. Da ist es manchmal einfach. Ich finde, für mich persönlich ist zum Beispiel Treppe fegen einfach oder in Andacht Gemüse schneiden. Das sind einfache Übungen, aber es gibt auch viel schwierigere Übungen. Zum Beispiel, ich spreche da gerade aus ganz persönlicher Erfahrung, wenn man dann seine doch schon beginnend demente Mutter zu Hause besucht oder besser gesagt in der Kurzzeitpflege und sie sich weigert, ihr Hörgerät reinzustecken, weil das sowieso nichts bringt und es sowieso alles schlecht ist und es alles sowieso nicht funktioniert und man sich dann praktisch nicht mit ihr unterhalten kann. Dann im Moment zu bleiben und ganz bei sich und ganz sein wahres Angesicht wahrzunehmen, ist schon nicht so einfach. Oder ihr kommt nach Hause vom Session und euer Lebenspartner, euer Lebenspartner wirft euch das vor, was sie schon immer oder er schon immer loswerden wollte. Wo ist denn dann euer wahres Angesicht? Ist es dann zugeschüttet? Geht es also bei unserer Übung darum, unser wahres Angesicht freizuschaufeln, sozusagen vom Dreck zu beseitigen? In der längsten Fassung dieses Koan-Textes wird Eno folgendermaßen zitiert. Also es gibt verschiedene Fassungen, weil es schon 1300 Jahre alt ist, gibt es verschiedene Fassungen von diesem Koan. Und in der längsten Fassung heißt es, sagt Eno, wenn dein Geist leer ist und keine Entscheidung zwischen Gut und Böse aufkommt, was ist in diesem Augenblick dein wahres Angesicht vor deiner Geburt? Da haben wir also schon die Zen-Antwort. Nämlich, wenn unser Geist leer ist, dann taucht automatisch unser wahres Angesicht auf. Also wenn wir Enos Aussage wortwörtlich nehmen, dann bedeutet das, die tiefe Stille, die hinter oder besser gesagt nach unseren Gedanken auftaucht, das ist unser wahres Angesicht. Also beim langen Meditieren kommt ja irgendwann so eine Stille auf, ein gedankenarmer Raum, sage ich mal, und das ist unser wahres Angesicht. Unsere Aufgabe wäre es dann, unser Bewusstsein immer wieder von allen diskutierenden, ablenkenden Gedanken zu befreien. Ja, möglichst von allen Gedanken zu befreien. Und das ist ganz perfekt in einem Gedicht beschrieben, das habe ich in dem letzten Session auch erwähnt. Das ist auch aus dem Koan Fall 23 des Momonkam, gedichtet vom obersten Mönch des Klosters. Der beschreibt genau diese Situation so. Er sagt, der Leib, also wir, der Leib ist der Baum der Erleuchtung. Der Geist ist wie ein klarer Spiegel. Bemühe dich, ihn immer wieder abzuwischen, damit sich kein Staubkorn darauf sammelt. Ja, und dieser Staub auf dem Spiegel, der sammelt sich ständig an. Das ist ja logisch. Denn was ist dieser Staub anderes als unser Ärger? Aber nicht nur der Ärger über Autofahrer oder Radfahrer, sondern auch unsere Angst vor der Zukunft vielleicht. Oder Langeweile. Oder Wut. Depression. Das ist dieser ganze Staub, der sich auf unserem Spiegel sammelt. Und darunter, wenn wir in diesem Bild bleiben, unter diesem Staub der ganzen Gefühle wäre dann unser wahres Angesicht verborgen, das in Gleichmut verweilt. Wenn dieser ganze Müll nicht wäre, dieser ganze Gedanken- und Gefühlsmüll, dann wäre unser Geist klar. Und deshalb müssen wir, so sagt das Gedicht ja auch, Gedanken und diesen ganzen emotionalen Müll ständig von unserem Geist entfernen. Die Frage ist natürlich, ist das denn überhaupt zu erreichen? Kann das ein Mensch überhaupt schaffen? Und da gibt es eine ganz klare Antwort, ja, das ist zu schaffen. Kein Problem, wenn wir tot sind. Nach 30 Minuten gleicher Linie im EEG können wir davon ausgehen, dass es bei uns keine Gefühle mehr gibt und keine Gedanken, die unser wahres Selbst verschleiern. Vor unserem Tode ist es eine Sisyphusarbeit ohne Ende. Keine unsinnige Sisyphusarbeit, keine unsinnige Arbeit. Es ist immer gut, Stille zu erreichen. Aber es ist eine endlose Arbeit. Und deswegen widerspricht Eno auch dem obersten Mönch, der dieses Gedicht, was ich eben zitiert habe, gebracht hat. Eno widerspricht ihm und Eno sagt, im Grunde gibt es keinen Baum der Erleuchtung. Es gibt auch keinen Spiegel, da ist überhaupt kein einziges Ding. Wo kann dann Staub ansetzen? Das ist ziemlich revolutionär, finde ich, also schon ziemlich klar und überraschend. Im Endeffekt bedeutet das nämlich, wenn wir uns das ganz genau betrachten, dass unsere Gedanken und unser emotionaler Müll sind gar keine Verunreinigung unserer Buddha-Natur, sondern sie gehören dazu, sie sind unser Geist. Wir müssen sie gar nicht entfernen. Wir müssen uns gar nicht ständig damit beschäftigen, den ganzen emotionalen Müll zu beseitigen. Das denken wir zwar oft, wenn wir mit unserer Zen-Übung anfangen, dann denken wir oft, Gedanken und Gefühle loszuwerden, das ist das Endziel des Zens. Und dann erleben wir im Laufe unserer Übung nach und nach, dass unser wahres Angesicht nicht getrennt von unseren Gefühlen und Gedanken ist, sondern dass es darum geht, sich nicht mitreißen zu lassen von unseren Gefühlen und Gedanken. Darum geht es, sich nicht mitreißen zu lassen. Und auch da werden viele von euch sagen, ist doch klar, habe ich auch schon gewusst. Aber dann frage ich zurück, warum ich dann immer wieder diese Klagen höre. Diese Klagen höre, scheiße, nun meditiere ich schon so viele Jahre und immer noch habe ich Gedanken und immer noch, also ich höre das oft genug. Und wenn ihr Gedanken und Gefühle habt, dann seid froh. Auf jeden Fall ist das ein sicheres Zeichen, dass ihr noch lebt. Also von daher, das Problem ist eher dieser Gedanke, scheiße, so lange meditiere ich schon und immer noch nicht. Das lenkt euch ab. Gedanken und Gefühle sind keine Fremdkörper in unserem Geist, die es zu beseitigen gibt. Es geht nicht um Beseitigen. Sie gehören zu uns. Deswegen gibt es auch überhaupt keinen von unserem wahren Selbst getrennten Baum der Erleuchtung, wie Eno sagt. Ne? Es gibt keinen Baum der Erleuchtung. Weder außerhalb von uns noch in uns. Und dennoch versuchen wir es immer wieder, irgendetwas Superklares und Reines zu finden. Zen-Meister Tosotsu, das taucht im Mumonkan-Fall 47 auf, also Zen-Meister Tosotsu, erkannte das Problem bei seinen Schülern und er sagt zu seinen Schülern, du untersuchst einen verwilderten Garten, schaust wirklich unter jeden Stein, um Tiefgründigkeit zu erreichen. Es muss ja was unheimlich Tiefgründiges in uns drin sein, was wir nur rauszukriegen müssen. Wir müssen ganz tief wühlen und dann kommt was ganz Tiefgründiges aus uns raus. Also, du schaust wirklich unter jeden Stein, um Tiefgründigkeit zu erreichen, um deine wahre Natur zu sehen. Also frage ich dich, jetzt, genau in diesem Augenblick, was ist deine wahre Natur? Ist klar, wir können unser wahres Angesicht, unsere wahre Natur genau jetzt zeigen. Nur genau jetzt, in diesem Augenblick, mit all dem Gefühls- und Gedankenmüll. Das ist unser wahres Selbst, unser wahres Angesicht. Oder haben wir etwa zwei wahre Angesichter? Ein wahres Angesicht genau in diesem Augenblick, in diesem Moment und zusätzlich vielleicht noch so eine idealisierte Kopie, die wir durch unsere Zen-Übung erreichen wollen. Wir haben nur ein wahres Angesicht. Und wenn wir nach einer Kopie suchen, dann suchen wir ewig. Ohne Erfolg. Unser wahres Angesicht ist genau in diesem Augenblick. Und dieses wahre Angesicht, diese Buddha-Natur, die ist immer gegenwärtig. Das ist nicht das Problem. Nur wir sind uns nicht gegenwärtig, dass sie immer da ist. Wir zweifeln oft daran, dass dieser Augenblick, genauso wie es jetzt ist, wo jetzt gerade der linke Fuß eingeschlafen ist, und hätte ich den Fuß doch anders hingelegt, wäre er nicht eingeschlafen, dass wir genau in diesem Augenblick denken, das ist nicht richtig, der ist nicht komplett. Hier ist irgendwas falsch. Irgendwas muss ich noch ändern daran, dass es jetzt richtig wird. Irgendeine Vorstellung davon. So müsste es jetzt eigentlich sein. Und nicht so, wie es jetzt wirklich ist. Dabei ist unser wahres Angesicht nur dann für uns gegenwärtig, wenn wir uns es so nehmen, wie es gerade ist. Das ist schwierig, denn wir wollen kein verwilderter Garten sein. Wir wollen ein ordentlicher, in Gleichmut verweilender Zen-Mensch sein. Und das klappt eben nicht. Und deswegen empfehle ich jedem von uns, mir selber genauso, sei einfach du. Betrachte deine Gedanken und Gefühle und deinen Atem. Das ist alles. Das ist schon schwierig genug und erfordert einige Übung und Hartnäckigkeit. Und genau dann ist dein wahres Angesicht auf einmal auch dir gegenwärtig und auch mir gegenwärtig. Dein Verstand wird das nicht verstehen. So wenig wie er verstehen kann, dass es dich irgendwann nicht gegeben hat. Zum Beispiel vor der Geburt deiner Eltern. Und ebenso wenig wie dein Verstand wirklich verstehen kann, dass dich morgen ein Ziegelstein trifft oder ein Auto. Und es dich dann nicht mehr gibt. Genauso wenig kannst du verstehen mit deinem Verstand, dass genau jetzt dein wahres Angesicht da ist. Inmitten eines verwilderten Gartens von Gefühlen und Gedanken gibt es auch eine beruhigende, wie wir im Zen sagen, Leerheit. Und diese Leerheit ist eben dieses, ja, im Moment ist genau das mein gegenwärtiges Angesicht. Mein wahres Angesicht. Ich habe dazu mal ein Gedicht geschrieben, während eines längeren Sessions. Vielleicht gibt es das ganz gut wieder. Mein wahres Angesicht ist klar zu sehen. Ungeborenes kann nicht vergehen. Ich lache ohne Grund und Boden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.